Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ja, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser Bibelstunde und ich freue mich, dass wir jetzt diese gemeinsame Zeit an diesem Nachmittag haben. Was denken Sie denn, welche Kalenderwoche heute beginnt? Hat da schon mal jemand nachgeschaut oder könnte schätzen? 6., 7. Wir sind in der 8. Kalenderwoche heute schon erst. Auf jeden Fall hat das Jahr für den einen gefühlt erst begonnen, für den anderen ist schon ganz lang. Aber eines steht fest, Jesus möchte uns auch das begonnene Jahr 2024 segnen. Er möchte uns erfreuen und er möchte uns gebrauchen zu seiner Ehre. Und so steht es auch im Schriftzug hier an den Fenstern. Ich lese es mal vor. Errettet, um dem lebendigen Gott zu dienen und ihn zu erwarten vom Himmel, das spiegelte bisschen. Und dieser Vers steht hier, weil der uns seit Anfang unserer Schwesternschaft leiten soll. Doch womit dienen wir Jesus? Womit können wir Jesus dienen? Jetzt in diesem neu begonnenen Jahr? Lauter? Muss ich irgendwas machen? Womit können wir Jesus dienen in dem neu begonnenen Jahr 2024? Diese Frage soll uns heute beschäftigen und das Thema heute heißt Errettet, um zu dienen. In Wort und Tat mit den Gnadengaben Gottes, deine Gabe zählt. Also heute geht es darum, wie wir Jesus dienen können im neuen Lebensjahr mit dem, was er uns gegeben hat. Doch zunächst haben wir jetzt erst einmal Zeit zum Ankommen, zum Singen von zwei Liedern und dann bete ich. Und bei dem ersten Lied, die güldene Sonne, da brauchen Sie jetzt nicht denken, ich hätte das jetzt verwechselt, weil das eigentlich ein Morgenlied ist. Ich habe ein bisschen hin und her gemacht, singen wir es oder singen wir es nicht, aber ich dachte, die einen sind vielleicht im Mittagstief, die anderen gerade frisch aufgewacht vom Mittagsschlaf. Oder aber es gibt ja auch das, dass wir auch immer wieder ein inneres Erwachen brauchen. Nehmen Sie es einfach, wie es passt.
Thank you.
wollte. Lieber Herr, und dafür danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir heute Nachmittag mutig vor deinen Gnadenthron kommen dürfen, und zwar genau so, wie wir sind. Du freust dich, dass wir da sind, und du freust dich, dass wir uns aufgemacht haben, um auf dich zu hören. Und du weißt, was jeder von uns mitgebracht hat. Danke, dass du dem helfen kannst, der vielleicht im Mittagstief ist oder in einem anderen Tief oder schier platzt vor Freude, egal wie. Bitte begegne du uns heute. Danke, dass du in unserer Mitte bist und dass du dich und deinen Namen verherrlichen wirst zu deiner Ehre. Amen. Amen. Es geht heute also um die Gaben. Es gibt viele Möglichkeiten, das Thema Gaben anzugehen. Es gibt viele Seminare, Bücher zu Gaben, Gabentests, Gabenkataloge. Es gibt auch viele Bibelstellen in vielen verschiedenen Briefen der Bibel. Ich möchte mich heute Nachmittag weitgehend auf eine Bibelstelle zu den Gaben beschränken. Und jetzt lesen wir gemeinsam laut 1. Petrus 4, 7 bis 11. Und Sie können, wenn Sie möchten, aufstehen oder sitzen bleiben, wie es für Sie recht ist. In der Folie sehen wir es gleich. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. In unserem Bibelabschnitt heute begegnen uns drei Typen von Gnadengaben. Zunächst die Gnadengaben, die jeder von uns geschenkt bekommen hat, der ein Kind Gottes ist, bei dem es einen Tag gab oder eine Zeit, in der er Jesus in sein Leben eingeladen hat. Dann die natürlichen, geheiligten Gaben, die Gott uns geschenkt hat und die er gebrauchen möchte zu seiner Ehre. Die werden im Text nicht explizit genannt, aber dazu gehört zum Beispiel die Gastfreundschaft. Und schließlich gibt es die Gnadengaben, die Gott jedem unterschiedlich zuteilt, wie er es will. Also drei Typen von Gaben, die Gott in seiner Gnade schenkt. Und für diese drei Typen Gaben gibt es im echten Leben keine drei Töpfe, sondern Gott lässt die Gaben wunderbar zusammenwirken, zu seiner Ehre. Er hat sie abgestimmt in unserem Leben. Und er kann sie zum ersten Mal oder wieder neu entfachen, wenn unsere Gnadengaben vielleicht nicht mehr glühen oder wir bis jetzt gar nicht darum wissen. Und das führt uns jetzt zum ersten Punkt, vollmächtig dienen mit gleichen Gnadengaben für uns alle als Gottes Geliebte. Vollmächtig dienen beginnt mit einer inneren Haltung, die dann zum Verhalten wird. Und darum geht es zunächst mal in den ersten Versen aus 1. Petrus, aus dem 1. Petrusbrief, und zwar Verse 7 bis 10. Und die schauen wir uns jetzt nacheinander an. Vers 7, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Wir könnten mit der Bibelstelle unserer Schwesternschaft am Fenster weiter fortsetzen, darum seid Wartende auf den Sohn, und zwar im konkreten Alltag. Wartend, bis er eines Tages wiederkommt, aber auch wartend im Alltag und auch wartend heute Nachmittag in der Bibelstunde. Mich hat das sehr ermutigt, was einmal der Gelähmte am Tempel in der Apostelgeschichte getan hat. Das steht in Apostelgeschichte 3. Der hat gebetet und gewartet, bis er empfangen hat von den beiden Jüngern. Und ich dachte mir, wenn dieser Mann am Tempel in Jerusalem so gewartet hat, sichtbar, empfangend, um wie viel mehr dürfen wir jetzt Erwartende sein an diesem Nachmittag? Erwartende, dass wir empfangen dürfen. Und noch einmal, egal wie wir jetzt gerade hier sitzen. Denn der Grund, warum wir warten dürfen, die größte Gabe aller Gnadengaben ist uns schon längst geschenkt, bevor wir überhaupt irgendwas machen. Paulus drückt es so aus: Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Jesus ist die größte aller Gnadengaben. Und bevor wir nachher sprechen über Gnadengaben, die jeder anders bekommen hat und die Gott nach seinem Willen jedem zuteilt, noch einmal, wenn wir das heute mitnehmen, die größte Gnadengabe ist uns in Jesus schon längst geschenkt. Allein darüber nachzudenken, bringt Freude in unser Herz. Wir dürfen also jetzt heute Nachmittag empfangsbereit werden, dass jeder von uns das auch empfangen bekommt, was Jesus uns sagen möchte. So seid nun besonnen, heißt es dann weiter. Ein Ausleger sagt dazu: Lass dich nicht wegreißen von unangebrachten Gefühlen, Leidenschaften, falscher Selbstsicht. Sei nicht unbesonnen. Lass dir Besonnenheit von Jesus schenken. Und ich dachte da an Paulus und seinen Schüler Timotheus. Und er sagte mal zu Timotheus, der einfach in Gefahr war, unbesonnen zu werden, in der Gemeinde, wo es drüber und drunter ging, 1. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also jeder von uns hat den Geist der Besonnenheit als Gabe bekommen. Und es macht einen Unterschied, ob ich mit herausfordernden Situationen unbesonnen umgehe oder im Unbesonnenen bleibe, oder ob ich darum bitte und darauf warte, dass Jesus in mein aufgewühltes Herz mit seiner Besonnenheit hineinwirkt. Wir haben die Gabe der Besonnenheit geschenkt bekommen. Dann heißt es: So seid nun nüchtern zum Gebet. Auch das Gebet ist eine geistgewirkte Gabe. Im Buch Sacharja, Vers Kapitel 12 steht: Aber über das Haus Davids und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist des Gebets. Wir sind also begabt mit dem Geist des Gebets. Jeder von uns, der sein Kind ist. Wir dürfen warten, erwarten, dass Jesus uns hört, erhört zu seiner Zeit und wie er es will. Und ich fragte mich, und wenn ich träge geworden bin im Gebet, dann dürfen wir das gerade so sagen. Wir haben vorher vom Gnadenthron gesungen. Wir dürfen es Jesus sagen und darum bitten: Nimm weg, was hindert, und erfülle mich neu mit dem Geist des Gebets. Vielleicht zum ersten Mal oder wieder. Dann Vers 8. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Vor allen Dingen steht hier. Vor allem, was dann auch nachher mit den verschiedenen einzelnen zugeteilten Gaben kommt. An der Liebe vorbei geht es nicht. Und sicherlich geht es ihnen ähnlich, die können wir nicht selbst produzieren. Sie ist und bleibt an jedem Tag eine Gottesgabe. An uns alle. Und die dürfen wir wartend empfangen von Jesus. Noch einmal dazu, was Paulus zu Timotheus sagt, 1. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also der Liebe ist jetzt drin. Vor allen Dingen habt Liebe, auch wenn wir über Gaben sprechen. Und da dachte ich auch an eine andere Stelle im Neuen Testament, auch von Paulus. Ich dachte an Galater 5, Vers 22. Da steht: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit oder Selbstbeherrschung. Und was steht als erstes da? Die Liebe. Vorneweg geht es wieder um die Liebe. Und die Ausleger sagen, dass die Liebe die Grundfrucht des Heiligen Geistes ist in unserem Leben. Vor jeder anderen Frucht, wenn die Liebe uns Jesus schenken kann, dann kommt auch das andere nach. An der Liebe vorbei werden wir niemals vollmächtig Gnadengaben empfangen und vollmächtig dienen können. Das habe ich mir nochmals ganz bewusst gesagt, egal wo, in der Familie, im Beruf, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, im Team, egal wo, es geht um die Liebe. Jedoch, genau diese ist doch so angefochten. Warum? Warum denken Sie, ist die Liebe so angefochten? Weil es so wichtig ist? Weil es von Gott kommt? Es ist das Wesen Gottes und da merken wir schon, da bin ich meilenweit weg davon, logischerweise. Ich möchte auch eingehen auf etwas, was ein Mann, den kennen Sie vielleicht, Thomas Harry, geschrieben hat in Aufatmen letztes Jahr. Das hat mich sehr beschäftigt. Er hat auch etwas gesagt, was mit der Liebe im Zusammenhang ist. Und zwar hat er uns auch ein Buch geschrieben, Die Seele des Leitens. Und da beschreibt er unsere Seele einmal ganz anders. Er sagt, wir haben nicht nur eine Seele, sondern, hat jemand eine Ahnung? Oder wir sind eine Seele. Und zwar im Alten Testament wird das Wort für Seele heißt Nefesh, Kehle. Und in der Kehle kommen ja Luft und Speiseröhre zusammen. Wir haben Durst, Hunger, brauchen Luft und alles geht über die Kehle. Und zugleich ist die Seele ein empfindlicher Ort. Da haben wir Halsentzündungen oder es wird lebensgefährlich, wenn uns da eine Biene reinsticht und wir schier ersticken. Im jüdischen Menschenbild ist die Seele dasselbe wie die Kehle. Die Seele also ist durstig, hungrig, empfindlich und gefährdet. Wir Menschen sind bedürftig. Wir haben Sehnsüchte, möchten dazugehören. Und wir sind begrenzte Menschen und machen Fehler. Und zudem, sagt Thomas Harry, geht es in unserem Inneren nicht nach Schema F, wie bei einer Maschine, sondern in uns ist es, sagt er, komplex, vielschichtig und ziemlich undurchschaubar. Also, zu uns gehört komplex, vielschichtig, bedürftig, begrenzt, empfindsam, schwer erklärbar. Das macht doch vieles erklärbar, gell? Und Thomas Harry weiter, nach über 30 Jahren Ehe mit Karin kann ich ein Lied davon singen. Mal kommt eine überglückliche Karin zur Tür rein, mal eine ganz traurige. Das überrascht mich jeden Tag. Karin erlebt es bei mir und sie bei ihrem Mann ebenso. So kommt es immer wieder zu anstrengenden, aufreibenden Zeiten. Soweit Harry. Was Thomas Harry beschreibt, ist ja nicht nur für die Ehe, sondern überall, wo Menschen zusammengestellt sind. Da kann es aufgrund von unterschiedlicher Herkunft, von Unterschiedlichkeiten im Denken und Handeln schlichtweg Missverständnisse geben. So ist es halt. Und dann sind da aber nicht nur Missverständnisse auf vielleicht ungeschickter Kommunikation, sondern in unserem Vers erfahren wir, haben Sie es entdeckt? das ist eben auch noch eine Menge von Sünden. Und der Heiko Grimmer schreibt in seiner Auslegung, Jesus gebietet zu leben. Und darum ist genau hier auch der Hauptangriffsziel des Satans. Er lässt der Gemeinde alles, Glaube, Hoffnung, aber er stört und will zerstören die Liebe. Und das kann er versuchen, weil unser Herz ohne Jesus von Natur aus eben nicht voller Gottesliebe ist, sondern voller Eigenliebe. Darum, vor allen Dingen übe dich in der Liebe Jesu immer wieder neu. Und wie kann dieses Üben, dieses geistliche Üben aussehen? Noch einmal Thomas Harry, indem ich zu Jesus komme, so wie ich bin. Kommt her zu mir, eure Seele soll Ruhe finden bei mir. Jesus selbst will unsere Seelen jeden Tag neu versorgen. Unsere Kehle. Er nimmt uns an und wendet sich uns persönlich zu, so wie wir gerade sind, dran sind. Und in seiner Gegenwart darf ich ganz ehrlich sein, er weiß es ja eh. Jesus starb für uns am Kreuz und ich darf bildlich gesprochen ans Kreuz bringen. Das heißt, ich darf um Vergebung bitten, wo etwas nicht in Ordnung war. Das Kreuz ist der richtige Ort dafür und das Kreuz hat Gottes Kraft, die wieder selig und frei machen kann. Und wenn wir in der Seelsorge von Jesus so gestärkt werden, können wir auch unsere Nächsten wieder in seiner Liebe, in seiner Annahme begegnen. Wir können vergeben und im Miteinander weitergehen. Und so können wir zu Seelsorgern untereinander werden. Und das ist sicherlich ein lebenslanger geistlicher Übungsprozess. In allem hinfallen und aufstehen. Doch wir haben alle die Gnadengabe der Besonnenheit, des Gebets und der Liebe dafür bekommen, dass wir uns nicht aufgeben in unserem Miteinander, in unseren Beziehungen, sondern dranbleiben. Und damit ehren wir Jesus. Und dann heißt es in Vers 9, seid gastfrei ohne Murren. Auch das sind Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Da ist hier jetzt auch gemeint, die Liebe zum Fremden und die Liebe zum Gast, der nach Hause kommt. Es ist der gleiche Ursprung der Liebe wie im Vers vorher. Und ich dachte, wenn es bei den Gnadengaben so sehr um die Liebe geht, dann geht es ja nur, wenn Jesus immer wieder der Mittelpunkt wird. Wir kommen zum zweiten Punkt. Vollmächtig dienen mit unterschiedlichen Gnadengaben, ein jeder mit seiner Gabe an seinem Platz. Gnadengabe heißt übersetzt ein unverdientes Gnadengeschenk des Geistes, eine Geistesgabe, zu der der Heilige Geist bevollmächtigt. Und das führt uns zu Vers 10. Und dient einander, ein jeder, wie er eine Gnadengabe empfangen hat. Da steht jetzt ganz viel drin. Gnadengaben sind uns also geschenkt. Und zwar nicht für die Einbahnstraße, sondern dass wir damit einander dienen. So wird also die Gabe zur Aufgabe. Jeder soll ein Diener des anderen sein. Das ist die Ordnung in der Gemeinde Jesu. Und wir merken, Gnadengaben, die sind kein Kannwerk und kein Beiwerk und kein Luxus, sondern unsere persönliche Ausrüstung, mit denen wir Gott auf eine Art und Weise dienen dürfen, so wie es er es für uns gedacht hat, ganz praktisch in diesem Jahr 2024. Unsere Gaben zählen in seinem Reich. Deine Gabe zählt. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Und es geht um verschiedenartige Gnade Gottes. Es geht um verschiedene Gaben, die sind also bunt, mannigfaltig, vielfältig, mancherlei. Also nicht gleich, sondern so unterschiedlich, wie wir jetzt auch gerade voreinander da sitzen. So sind unsere Gaben. Jeder hat eine Note origineller Gaben und Begabungen kommen. Und zwar gehört da jetzt beides dazu. Die Gaben, die geheiligt sind, die natürlichen Geistesgaben oder Gaben, und nachher die in Vers 11, die Gnadengaben Gottes, um die es nachher geht. Also es geht um die natürlichen Gaben unter die Herrschaft Gottes gebracht, die wir für ihn einsetzen, und dann auch die Geistesgaben aus Vers 11. Es geht jetzt gerade um beide. Aber jetzt zunächst einmal zu den geheiligten natürlichen Gaben. Jede geistliche Gabe und auch jede geistgewirkte natürliche Gabe ist einzigartig. Und es gibt einen Theologen, der heißt MacArthur, der sagt, das ist wie ein geistlicher Fingerabdruck, als würde Gott seinen Pinsel in verschiedene Farben oder Farbkategorien auf seiner geistlichen Palette tauchen und jedem seine Farbmischung anrühren. Das hat mich gefreut. Jeder von uns ist ein Original. Alle Gaben, vom Geist geheiligt, sind da, um Jesus zu dienen. Können Sie mal kurz ein paar Gaben sagen? Natürliche Gaben?
Freundlichkeit.
Kreativität.
Treue.
Singen.
Treue.
Kochen, backen, nähen, handwerken, Techniker sein, Rechner sein, rechnen, analysieren, musizieren, malen, singen, Kalligrafie, schön gestalten und alles, was Sie gesagt haben. Wir könnten also eine ganz lange Liste machen und vielleicht fehlen Ihre Gaben noch, dann kommen die auch noch dazu. Wie reich macht das unser Leben? Jeder darf dienen mit kleinen oder großen Gaben, die Jesus ihm geschenkt hat. In der Familie, im Beruf, in der Gemeinde. Jesus schenkt uns die Gaben, um sie zu gebrauchen. Und er will sie vielleicht weiterentwickeln. Dazu ein Beispiel, wie Gott unsere natürlichen Gaben gebrauchen kann. Viele von Ihnen kennen die Malkünstlerin Stephanie Barlinger von ihren schönen Bildern zur Jahreslosung. Auch für unser Jahrestreffen macht sie oft vorne drauf auf dem Cover das Bild. Und sie erzählt, sie erzählt mit dem Pinsel von Gott. Sie sagt von sich, als ich 1994 Gott kennengelernt habe, war das für mich ein Schnitt. Meine Bilder haben sich verändert. Vorher waren es reine Abbildungen. Jetzt kommen die Bilder aus dem Inneren. Und ich möchte darstellen, wie ich Gott erlebe. Über die Bilder komme ich mit anderen ins Gespräch über den Glauben. Bei allem geht es ihr darum, dass Jesus groß wird. Das ist so ein praktisches Beispiel, wie natürliche Gaben geheiligt von Gott, vom Heiligen Geist, er gebraucht zu seiner Ehre. Und vielleicht fragt sich jemand heute Nachmittag, was ist eigentlich meine Gabe? Und das dürfen wir Jesus bitten. Und wir dürfen auch einander fragen. Oder manchmal kann man es dem anderen einfach auch ungefragt sagen. Die Frage ist nun, wie sollen wir mit allen geschenkt bekommenen Gaben umgehen? Da gibt uns jetzt wieder 1. Petrus 4 eine Richtung. Da heißt es in Vers 10, wir sollen gute Haushalter und Verwalter sein. Ein Verwalter, wissen wir alle, regelt die Belange im Haushalt, in der Familie. Auch Apostel und Diener des Evangeliums sind Haushalter. Ich lasse da ein gutes Zitat von Klaus Sperr, er kommt von Offensive junger Christen. Er schreibt, angemessene Haushalterschaft heißt, jedem ist etwas gegeben. Wer sein Leben von Gottes Gaben her denkt, der lebt mit einer Schatzkammer. Angemessene Haushalterschaft heißt, alles Gegebene ist mir anvertraut. Und wo Gott mir was anvertraut, da werde ich zu seinem Vertrauten. Es geht also um Vertrauen zu Jesus, wenn er mir was anvertraut und ich damit dann auch das Einsetzen. Es geht nicht um viel oder wenig, es geht um das, was uns geschenkt ist und was ich damit anfange. Es geht nicht um Erfolg, sondern um Segen, auch konkret 2024 und gleich heute und in der nächsten Woche oder in der angefangenen achten Woche. Soweit Klaus Spar. Wir kommen jetzt zu Vers 11 in unserem Abschnitt. Dort geht es um den dritten Typ von Gnadengaben. Und die Gnadengaben sind jetzt unterschiedlich verteilt an Kinder Gottes. In den verschiedenen Paulusbriefen im Neuen Testament gibt es unterschiedliche Aufstellungen von Gnadengaben. Nachher sage ich da nochmal ganz kurz was dazu. Mir gefällt aber die von 1. Petrus 4 auch sehr, weil da so kompakt zusammengefasst ist, ganze Gnadenkataloge. Schauen wir uns an Vers 11. Wenn jemand redet als Worte Gottes, hier ist nicht das Reden allgemein gemeint. Reden tun wir viel am Tag, das ist nicht gemeint, sondern hier ist es das Reden derer gemeint, die dafür eine Gottesgabe haben. Nach Vers 11. Reden meint hier sowohl die Rede in der Gemeindeversammlung, im Gottesdienst, als auch im persönlichen Wort miteinander. Wenn jemand redet, sollen es Worte Gottes sein. Hier sind jetzt nicht zuerst Bibelworte gemeint, sondern Worte, die aus dem Hören auf Gott kommen. Nicht natürlich losgelöst von der Heiligen Schrift, sondern immer die Heilige Schrift, die Bibel als Grundlage. Und es geht nicht nur um ein Nachsprechen von Gottes Wort, sondern um ein Hineinsprechen in die jeweilige Situation, die gerade vielleicht herausfordernd ist. Gemeint ist auch mit dieser Gabe die Gabe der Seelsorge, die Gabe der Begleitung am Krankenbett und am Sterbebett. Zu Wortgaben gehört auch die Prophetie. Heute geht es beim prophetischen Reden vor allem auch darum, um die Gnadengabe in eine Lage hineinzusprechen. Wenn jemand redet als Worte Gottes, Grimmer nennt diese Hauptart von Gnadengaben Wortgaben. Also alles zusammengefasst die Wortgaben. Da gehören unter anderem dazu die Verkündigung des Evangeliums, Lehre, Prophetie, Seelsorge, Weisheitsrede. Und bei der Seelsorge steht hier auch noch Ermahnung, Ermutigung, Trösten. All das sind Wortgaben. Und jetzt kommen wir zur zweiten Hauptart der Gnadengaben. Das sind die praktischen Gnadengaben. Es geht nämlich in unserem Vers 11 weiter, in Vers B, wenn jemand dient aus der Kraft, die Gott darreicht. Dienen kommt von Diakoneo. Und das heißt, aufwarten bei Tisch, beim Essen bedienen. Das kann aber auch heißen, sich um die Bedürfnisse von jemand kümmern. Und zu dieser zweiten Hauptart der Gnadengaben zählt Grimmer in seiner Auslegung auf Tischdienst, Gastfreundschaft, Barmherzigkeit tun, helfen, geben, verstehen, organisieren bis hin zum Heilen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. All das soll geschehen aus der Kraft, die Gott darreicht. Also nicht, dass wir da selber ein Kraftpaket sein sollen und können und müssen, sondern es geht um eine Kraft, die Gott uns schenken möchte, so wie wir es brauchen. Für den vollmächtigen, praktischen Dienst braucht es genauso die Kraft Gottes wie für den Dienst der Wortgaben. Manchmal denkt man vielleicht, das wäre irgendwie unterschiedlich, aber wir brauchen für beides, wenn es vollmächtig sein soll, die Kraft Gottes. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir es machen wie am Anfang im Lied, dass wir immer wieder an den Gnadenthron kommen zu Jesus und bitten in seiner Gegenwart, dass er uns ausrichtet für seinen Dienst. Ich möchte jetzt für diesen praktischen Dienst nochmals ein Beispiel nennen. Und zwar war ich mit zwei Schwestern vor vielen Jahren in Marburg an der Lahn. Und dort lernten wir Lotte Bormuth kennen. Und ich erinnere mich damals, Renate war da auch dabei, an ihr offenes Haus, in dem auch Studenten gewohnt haben. Und sie war ganz viel im seelsorgerlichen Gespräch mit ihnen. Und ihre Enkelin, die heißt Mareike Mais-Schleifenbaum, erzählt: Jedes Jahr haben meine Großeltern an Heiligabend eine große Feier veranstaltet für Menschen, die sich an Weihnachten einsam fühlen. Ich habe gehört, das war in einer Halle und da kamen mindestens 60 Leute, plus minus. Und da gab es dann Kartoffelsalat, Würstchen, Kuchen und Torten. Es gab eine Andacht und ganz wichtig war die Gastfreundschaft und Gemeinschaft. Am Schluss wurden alle nach Hause gefahren oder man hat ein Übernachtungsquartier gesucht. Als meine Großmutter gemerkt hat, dass sie nicht mehr fit genug ist, bat sie mich und meinen Mann darum, dass ich jetzt die Andacht mache und wir das Fest ausrichten. Und die Enkelin sagte, dass ihr das ganz viel bedeutet hat, dass die Großmutter, die viele Bücher geschrieben hat, viele Vortragsreisen gemacht hat, ihr zugetraut hat, die Andacht zu machen. Also hier in der Mitte mit dem roten Bluse sieht man sie. Sie ist jetzt inzwischen natürlich 20, 30 Jahre weiter, aber wirklich ein ganz feines Beispiel der praktischen Gnadengaben Gottes. Wir kommen zum dritten und letzten Punkt. Vollmächtig dienen mit Gnadengaben mit einem wunderbaren Ziel. Jetzt möchte ich Sie mal fragen, was ist denn eigentlich das Ziel? Ein bisschen ist es ja schon angeklungen. Wozu dienen wir Jesus, Gott? Was denken Sie, ist das Ziel?
Erlösung.
Erlösung? Dankeschön. Um Gott Freude zu machen?
Um andere zum Glauben zu bringen? Zur Verherrlichung Jesus Christus? Andere im Glauben stärken.
Wir kommen jetzt gleich nochmals zu unserer 1. Petrusstelle. Ich möchte aber kurz auch noch erwähnen, das tue ich jetzt aber nicht ausführen, können Sie, wenn Sie mögen, daheim nochmals lesen, 1. Korinther 12 und Epheser 4. Da wird nämlich gesagt, dass die Gemeinschaft oder die Gemeinde ein Leib ist. Und Jesus Christus ist das Haupt. So wird es verglichen. Und Gott hat uns die Gaben geschenkt zum Nutzen für die Gemeinschaft, für die Gemeinde, zur Fürsorge füreinander und zur gegenseitigen Unterstützung. Und durch den Einsatz der Gaben soll die Gemeinde in der Liebe aufgebaut werden und das Reich Gottes gebaut werden. Und so merken wir jeder, da kommt es wirklich auf jeden an, jeder ist gefragt, an seinem Platz mit seinen Gaben mitzuwirken, dass das geschehen kann, dass Menschen zum Glauben finden und gestärkt werden. Und in allem, haben wir gerade gesagt, geht es um die Ehre Gottes. Und das hat jetzt wieder mit unserem Vers 1. Petrus 4, Vers 11 zu tun. Das hat mich so berührt und bewegt, als ich das in dem Zusammenhang las, damit in allem Gott verherrlicht wird, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Stellen Sie sich mal das vor. Unsere Gaben, die wir für Jesus einsetzen, sind zu seiner Verherrlichung und haben was zu tun, damit er groß wird. Und da steht ein richtiger Hymnus. So wichtig sind wir Jesus. So wichtig sind ihm unsere Gaben.
Es ist zu seiner Verherrlichkeit, für Verherrlichung. So ernst nimmt uns Gott und das darf uns freuen. Keiner von uns muss denken, für was bin ich eigentlich da. Jeder von uns hat mindestens eine Gnadengabe bekommen, wie wir es gerade in Vers 11 lasen, und natürliche Gaben und alle von uns die Gaben, die ein jeder bekommen hat, der sein Kind ist. Und wenn jemand unter uns noch gar nicht weiß, ob er ein Kind Gottes ist, dann darf er das heute noch im Gebet sagen. Er darf auch gerne jemanden von uns Schwestern ansprechen und bitten und Jesus ins Leben hineinlassen, dass wir Kinder Gottes sind und wissen, wo es hingeht und zu seiner Ehre leben können. Eine letzte Frage hat mich bewegt. Was tun wir jetzt, wenn wir merken, dass die Gnadengaben in unserem Leben eingeschlafen sind, dass sie nicht mehr glühen oder noch gar nie gebrannt haben, weil irgendwas dazwischen gekommen ist oder weil wir noch gar nicht ein Kind Gottes sind? Ich habe gelesen in einem Tagesabschnitt, im Zeit mit Gott, früher hieß es Bibellesezettel, vom 16.01.65, da steht, errettet, um zu dienen. Und dann steht da, das laue Wesen, das nicht mehr brennt, ist etwas so Langweiliges, Bedrückendes. Und wenn ich es bei mir feststellen muss, dann will der Herr heute die Glut, die einmal brannte, zu neuer Flamme entfachen. Der Missionar Karl Studd erzählt, meine Frau ist wie ein Feuerhaken hinter mir her, dass die Glut nicht erlischt. So wollen wir einander ein Ansporn sein. Ich rufe dir zu, fache an zu neuer Glut, zu heller Flamme, die Gnadengabe Gottes, die in dir ist. Möge der Herr uns viele Feuerhaken erwecken, die die Glut schüren, damit die Flamme zum Brennen kommt. Soweit aus dem Bibellesezettel. Paulus merkt bei seinem Timotheus, vielleicht durch die große Herausforderung in der Gemeinde, dass da die Gefahr ist, dass die Glut zurückgeht, dass die Flamme zurückgeht. Und deswegen ist er wie ein Feuerhaken zu ihm. Und vielleicht brauchen wir das auch, wenn uns Jesus das zeigt, dass wir ein Feuerhaken füreinander sind. Ich möchte mit einer Collage schließen, die das jetzt auch nochmal dieser Frage nachgeht. Und die ist entstanden zu der Frage, wie können wir wieder Feuer fangen für die Gnadengaben, letztendlich Feuer für Jesus. Und ich überschreibe die Collage eben mit diesem Bibelwort, wie der Paulus des Timotheus sagte, fache an zu neuer Glut, zu heller Flamme, die Gnadengabe Gottes, die in dir ist. Das Bild möchte ich jetzt kurz erklären. Am unteren Rand der Collage ist ein Boden angedeutet, der soll die Tiefen unserer Seelen, unsere Seelentiefen, wie das Jakob Rüger mal sagte, beschreiben. Und über unsere Tiefen in unserer Seele ist schon vieles gegangen. Da sind vielleicht Bruchstücke, Zerbrochenes, Schmerzhaftes, was wehtut. Dort sind vielleicht Netze, wo wir immer wieder reintappen, die unsere Seele immer wieder gefangen nehmen möchte. Aber das ist nicht das Einzige. Den größten Teil des Bildes macht das Kreuz aus. Ein großes, weißes Kreuz, das an drei Seiten sogar darüber hinausragt. Und es soll uns sagen, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Und er hat uns befreit durch das vergossene Blut. Wir sind frei. Unsere Seele ist entronnen wie ein Vogel dem Netz des Vogelfängers. Das Netz ist zerrissen und wir sind frei. Das ist die Erlösung, die vorher auch jemand gesagt hat. Und dazu kommt eine weitere Wirklichkeit. An das große weiße Kreuz geheftet ist ein kleines farbiges Kreuz. Das bin ich. Das sind wir. Wenn wir Jesus gehören oder gehören wollen. Es ist nämlich so, als Christ wurde unser früheres Leben ohne Jesus mit ihm gekreuzigt. Und das frühere Leben darf uns jetzt nicht mehr bestimmen, sondern uns ist ein neuer Weg eröffnet. Und auch im Umgang mit dem, was nicht gut ist, nämlich dort, jetzt in der Waagerechte, sehen Sie Punkte, die sollen für Flecken stehen, auch für Befleckungen in unserem Leben. Immer wieder dürfen wir kommen, Jesus unsere Flecken bringen, das Befleckte, das Schmutzige und bitten, Herr, mach mich doch bitte wieder rein, heil und frei. Und dann adelt er uns mit Gnade und Liebe und seiner Zuwendung. Dafür steht oben diese Krone. Aber noch immer ist das nicht alles. Auch die Waagrechte des großen Kreuzes, die ist hier auf dem Bild gebogen nach oben, weil von oben sehen wir, sind angedeutet Flammen. Flammen stehen ja für den Heiligen Geist, das ist jetzt alles symbolisch und will uns trotzdem sagen, Jesus sehnt sich danach, dass wir zum ersten Mal oder wieder neu uns vom Heiligen Geist beschenken lassen, dass Jesus in unser Herz einziehen darf. Und es ist ganz einfach. Wir dürfen Jesus das nennen, was nicht in Ordnung war, und uns neu oder zum ersten Mal ihm anvertrauen. Und auf diesem Weg, und der wird sich vielleicht immer wieder wiederholen, oder was heißt nicht vielleicht, sondern auf jeden Fall, werden unsere Gnadengaben immer wieder neu entfacht und kommen zum Lodern. Und das wünsche ich uns von Herzen für dieses neue Jahr 2024. Und jetzt singen wir als Gebet dieses Lied, eine Strophe, zünde an dein Feuer. Noch ein Gebet dazu. Lieber Herr, und wir danken dir jetzt, dass du jedem von uns schenken kannst, dass jeder das mitnimmt in die neue Woche, was du jedem wichtig machen möchtest. Und vielleicht ist jemand hier, der dich noch gar nicht aufgenommen hat in sein Leben oder es gar nicht weiß und so gerne möchte. Dann bitten wir gemeinsam, zieh du ein in unser Herz. Wir möchten deine Kinder sein. Und wir möchten dir gehören, vergib für alles, was nicht recht war und erfülle uns alle hier im Saal mit deinem Heiligen Geist, mit dir. Danke, dass du mit uns in den Sonntag weitergehst und in die neue Woche. Danke, dass du uns zeigen kannst, wie wir dir dienen können, heute, in dieser Woche und in diesem Jahr. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eitlingen.de.